Ja, ich möchte auch noch das Wort Gottes weitergeben heute, für heute auch. Und mein Thema heißt den Auftrag vor Augen. Ich möchte das auch so ein bisschen im Hintergrund von Pfingsten erzählen und auch das Thema Gemeinschaft ein bisschen ansprechen dabei. Deswegen so ein bisschen den Untertitel Gemeinschaft mit Wirkung soll auch mitschwingen. Also wir als Gemeinde sind berufen zu einer Gemeinschaft, die Wirkung hat, Wirkung in der Gesellschaft. Ja, wie wir es auch schon in den Ansagen gehört haben vorher. Vor allem auch möchte ich erwähnen, wie wichtig es ist, dass wir in unserer heutigen Zeit den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, als Gläubige, aber auch als Gemeinde zusammen, dass wir den immer vor Augen haben. Und deswegen nochmal die Frage, was ist denn unser Auftrag? Ja, wer kann es kurz und knackig sagen? Die DMGler müssen jetzt schweigen. Also was ist denn unser Auftrag? Amen, da kennt jemand Matthäus 28. Genau, geht hinaus, macht zu Jüngern, das war der große Auftrag, den Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, auch kurz vor Pfingsten sie nochmal ermutigt hat. Und immer wenn wir lesen, dass Jesus so den Jüngern etwas mitgeben will, dann merken wir auch manchmal, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten haben, das erstmal zu checken, erstmal zu verstehen. Merken das manchmal in ihren Fragen, die sie dann haben. Manchmal sind wir da auch nicht anders. Manchmal brauchen wir einen Schalter, der bei uns umlegt. Und es ist interessant, wenn wir dann die Geschichte von Pfingsten eben anschauen, wie bei den Jüngern, die ja den Auftrag eigentlich kannten, schon vor Pfingsten, noch nicht so wirklich viel gemacht haben, aber dann durch den Heiligen Geist dieser Schalter richtig umgelegt wurde. Ja? Und es war gar nicht so sehr dann der Heilige Geist an sich, der ihre Motivation war, sondern es war vielmehr das, was sie dann verstanden haben durch den Heiligen Geist. Ja, sie haben eben diesen Schalter vom Heiligen Geist umgelegt bekommen und das war eben ihr Auftrag, den sie dann verstanden haben. Ja, das Problem aber bei uns in unserer heutigen Zeit ist oft, dass wir alles Mögliche andere vor Augen haben. Ja? Alles Mögliche an Stimulation, alles Mögliche an Bildschirmen, die uns vor Augen sind, unsere Handys, unsere ganzen Gadgets, ja, sind uns ständig vor Augen. Die Nachrichten berieseln uns mit Krisennachrichten, die wir mitverfolgen müssen. Das kann uns manchmal überwältigen, aber es kann uns auch ablenken von eben dem Auftrag, den Gott uns und den Gott dir und mir gegeben hat als Nachfolger Jesu. Der Autor John Mark Comer hat einmal das geschrieben, er hat geschrieben, der größte Feind des geistlichen Lebens in unserer Zeit ist nicht die Säkularisierung, also dass alles religionsfrei läuft, sondern die Ablenkung. Ja, er bezeichnet das als eines der größten Angriffe unserer heutigen Zeit an Gemeinden, an unser Glaubensleben, ist die Ablenkung. Ja, wir sind ständiger Ablenkung ausgeliefert und das macht es natürlich umso schwerer, den Auftrag vor Augen zu halten. Ja? Und wenn wir aber den Auftrag von Jesus vor Augen haben, dann erleben wir das Gegenteil, weil wenn wir uns ablenken lassen, dann wird unser Glaube schwach, wir werden von der Welt geprägt, wenn Krisen kommen, Krisen auch in der Gemeinde, dann wankt der Zusammenhalt. Ja, das haben wir ja vielleicht, die wir länger im Glauben unterwegs sind, schon oft erlebt, wenn da Krisen auf uns zukommen. Und da möchte ich mit uns eben in eine Geschichte, in der Apostelgeschichte reingehen heute Morgen, die einfach zeigt, dass die ersten Christen, die den Auftrag von Jesus vor Augen hatten, eben durch gewisse Herausforderungen durchgegangen sind, weil die Tatsache, dass sie den Auftrag verstanden haben, diesen Missionsbefehl verstanden haben, hat gewisse Dinge ihnen gegeben. Und ich möchte drei dieser Dinge anschauen heute Morgen. Und wir gehen in die Apostelgeschichte 4 rein. Dürft, wenn ihr mitlest, gerne eure Bibeln aufschlagen. Apostelgeschichte 4, wir lesen die Verse 23 bis 31 und ein bisschen als Kontext, was passiert denn da gerade in Apostelgeschichte 4? Petrus und Johannes sind mal wieder vor den jüdischen Leitern gefasst worden und sie wurden eingeschüchtert, sie wurden bedroht, sie wurden sogar eine Nacht ins Gefängnis geworfen, weil Petrus und Johannes von Jesus erzählt haben. Die Gemeinde ist also so ein bisschen in einer Krise gerade auch. Das sind ihre Leiter, die da festgenommen sind. Und dann nehmen wir die Geschichte auf in Vers 23. Und ich möchte von der neuen evangelistischen Übersetzung vorlesen. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitchristen und berichteten alles, was die hohen Priester und Ratsältesten ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten: Du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Ich springe dann ein bisschen vor zu Vers 27. Vers 27. Tatsächlich haben sich hier in der Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Sklaven oder deinen Dienern, die Botschaft von dir frei zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Ja, hier ist eine Krise, hier betet die Gemeinde, der Heilige Geist erfüllt sie, die Erde bebt, es ist fast wie so eine Art zweites Pfingsten eigentlich. Es gibt hier sehr viele Parallelen auch zur Apostelgeschichte 2, also fast nochmal wie so ein zweites Pfingsten, was hier passiert. Und es ist interessant, die Gemeinde erlebt jetzt diese Drohungen von religiösen Führern, aber sie beten nicht gegen die religiösen Führer. Ja, Vers 28, wenn man es nochmal anschaut, da beten sie, doch haben sie damit nur getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Also, sie beten nicht gegen die Drohungen, sondern sie beten und sie sind sich voll bewusst, dass das, was hier geschieht, Teil von Gottes Plan ist. Ja? Und dass sie Teil von diesem Plan sind, von dem, was Gott mit ihnen tun möchte. Und ich finde es stark, dass sie so zusammen ins Gebet gehen und sich auf Gott verlassen. Und es ist interessant, weil man sieht einfach, wie sie auch immer noch diesen Auftrag von Jesus vor Augen haben. Trotz dieser Bedrohung lassen sie sich nicht einschüchtern, sondern sie gehen mutig weiter. Ja, es steht hier, sie gehen alle raus und sie verkünden. Und so möchte ich uns heute auch fragen und herausfordern, wenn wir Bedrohungen in unserem Glauben erleben, wenn wir Krisen in unserem Glauben erleben, vielleicht sogar Gemeindekrisen, gehen wir so zu Gott ins Gebet, dass wir trotzdem sein Wirken sehen, ja? Dass wir trotz der Schwierigkeiten, trotz des Schmerzes, dass wir Gottes Wirken sehen. Ja, haben wir Gott so auf dem Radar, so wie die ersten Christen, dass sie wussten, hier ist Gott am Wirken. Ja, es ist hier Gott am Wirken und das nichts wird Gottes Plan abhalten. Also das Erste ist, wenn wir den Auftrag von Gottes vor Augen halten, dann hilft es uns eben, Krisen besser durchzustehen. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist, dass wenn wir den Auftrag Gottes vor Augen haben, dann erleben wir auch wahre Gemeinschaft. Gemeinschaft und wahrer Zusammenhalt. Wenn wir nämlich weiterlesen, für die, die auch die Bibel offen haben, ich lese uns vor, in Vers 32 heißt es dann als im Anschluss, sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele und dann steht auch, sie teilten alles, was sie hatten. Ja? Sie teilten ihren ganzen Besitz, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben diese Gemeinschaft, diesen Zusammenhalt dann erlebt. Und wenn ich denke, wie wir auch in einer Gesellschaft leben, die sehr gespalten ist, wie wichtig ist es da, dass wir wissen als Gläubige, was Gemeinschaft ausmacht und was wahrer Zusammenhalt ausmacht. Ja? Und der amerikanische Psychologe Jordan Peterson, manche von euch kennen ihn so ein bisschen aus dem Internet, der ist ziemlicher Promi-Psychologe geworden, der hat einmal beobachtet, dass er sagt, es gibt so ein Glauben in unserer heutigen Zeit, so eine Vorstellung von Gemeinschaft, dass ich muss nur einfach zustimmen einer gewissen Sache, ich muss einfach liken, Hashtag dafür sein und schon gehöre ich dazu, schon bin ich in und schon bin ich Teil der Gemeinschaft. Und er sagt, das Ironische dabei ist, man kann das machen, man kann einfach abnicken, zustimmen, liken, aber man hat noch kein bisschen dafür getan, für dieses Anliegen oder diese Gruppe. Ja, es ist wie der Fußballfan, der glaubt, er ist die Fußballmannschaft in Person, aber er ist weder ein Spieler noch ein Trainer, noch zahlt er vielleicht Vereinsmitgliedschaft oder so. Ja, aber er ist voll überzeugt. Aber das ist ein Trugschluss. Ja, es ist ein Trugschluss, wenn wir denken, wir sind Teil des Ganzen nur, weil wir abnicken und weil wir liken und es gut finden. Und deswegen, wenn wir uns die erste Gemeinde anschauen, lernen wir eben, dass das Teil der Gemeinschaft zu sein, ist, dass jeder mit anpackt. Ja, jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass es nicht wichtig ist, in erster Linie, was die persönlichen Interessen sind, sondern was der Auftrag von Gott ist. Und dann haben sie erlebt, dass sie ein Herz und eine Seele war. Und mir geht es auch gar nicht darum, ein Traumbild von der ersten Gemeinde zu malen, wie es manche auch machen. Ja? Die hatten auch ihre Probleme. Ja, aber wir lernen trotzdem, dass wenn jeder seinen Platz einnimmt, jeder mit anpackt, dann haben sie wahre Gemeinschaft erlebt. Der digitale Anthroposoph Brian Solis hat einmal gesagt, Gemeinschaft bedeutet viel mehr, als nur zu etwas zu gehören. Es geht darum, gemeinsam etwas zu tun, was Zugehörigkeit ausmacht. Ja, ich möchte jetzt nicht für ein Leistungschristentum werben, ja, oder irgendwie, sondern einfach nur darstellen, dass wir, es ist etwas, was wir erleben, wenn wir mit anpacken, wenn wir unseren Platz einnehmen. Zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass die erste Gemeinde dann eine Wirkung hatte. Sie hatte eine Wirkung in der Gesellschaft, in dem Ort, wo sie waren. In Vers 31 lesen wir ja, sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Sie alle. Nicht nur die Apostel, nicht nur die Superprediger, sondern sie alle. Sie alle hatten irgendwo mit angepackt und haben ihren Teil dazu beigetragen, eben die Botschaft zu verkünden. Und viele haben begriffen, als sie Errettung erfahren haben, dass das bedeutete, sie haben einen Auftrag. Ja, ein Pastor hat mal gesagt, wir sind nicht errettet in ein Vakuum hinein, also nicht in ein Vakuum hinein errettet, sondern in eine Mission. Da ist der Auftrag. Wenn du und ich, wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir nicht in ein Vakuum reingeplumpst, hier noch eine Seele in den Gemeindetopf, nein, sondern wir sind in eine Mission reingerettet worden, in einen großen Heilsplan. Und ich finde, 1. Petrus 2, Vers 9 sagt es so gut und stellt einfach diesen Zusammenhang von Errettung und Mission so gut dar. Da heißt es, ich lese es uns vor, aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündet, wie unübertrefflich er ist. Also aus der Finsternis ins Licht gerufen, damit ihr, und ich finde es stark, da steht nicht nur damit du, sondern damit ihr. Da ist die Betonung auf zusammen. Nicht nur du und ich allein, sondern damit wir zusammen verkünden, wie unübertrefflich Gott ist. Genau, wie sieht das nochmal praktisch aus? Drei Dinge möchte ich uns zum Schluss mit auf den Weg geben. Als allererstes, aktiviere deine Gabe oder lass den Heiligen Geist deine Gabe aktivieren, wenn sie noch schlummert. In 1. Petrus 4 heißt es, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Vielleicht ist es nicht deine Gabe zu predigen oder irgendwo zu stehen und zu reden, aber vielleicht ist es deine Gabe, jungen Müttern zu helfen mit ihren Kindern oder alten Menschen beim Einkaufen. Ja, wo ist deine Gabe? Was hat Gott dir gegeben? Und alles mit diesem Bewusstsein, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, ja, meine Gaben zu nutzen. Und das Zweite ist Gastfreundschaft nochmal. Ich glaube, in einer Gesellschaft, die immer christenfeindlicher wird, ist es umso wichtiger, dass wir Gastfreundschaft üben. Ja, Jesus hat das auch die ganze Zeit gemacht. Lies mal das Lukas-Evangelium durch. Der ist dauernd mit Menschen am Essen, mit allen möglichen Menschen. Ja? Und ich denke auch, mancher hier in Deutschland wird vielleicht ein Traktat ablehnen oder vielleicht sich nicht in eine Gemeinde wagen, aber ein gutes Essen von dem Nachbar, wer kann da widerstehen? Ja? Und deswegen die Frage, wann hast du das letzte Mal deine Nachbarn zum Essen eingeladen? Kennen dich deine Nachbarn? Wir machen das immer so als Familie, wenn wir irgendwo neu hinziehen oder vielleicht neue Leute in unsere Straße in der unmittelbaren Umgebung einziehen, dass wir dann ein kleines Geschenk machen und dass wir dann zusammen hingehen, einfach einmal anklingeln und die Leute einladen zu uns. Funktioniert nicht immer, manche melden sich da nie, aber manches tolle Gespräch hat sich schon daraus ergeben. Ja, und zu guter Letzt, vielleicht bist du ein Visueller wie ich und du brauchst wirklich etwas zu Hause, um dir in Erinnerung zu rufen, dass du einen Auftrag hast. Vielleicht irgendein Bild, das du hast, irgendeinen Vers, das du hast. Bei uns, wir haben das, meine Frau und ich, so gemacht, dass wir dann in unserem Arbeitszimmer eine große Gebetswand aufgebaut haben mit Fotos von den Menschen, die uns einfach erinnern, was sind Gottes Anliegen. Das möchte ich uns ermutigen zu tun. Und das war es dann auch von mir. Und ich möchte noch zum Schluss beten für Gottes Hilfe in diesen Dingen. Lasst uns unsere Augen schließen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für den Auftrag, den du uns gegeben hast. Herr, und da, wo wir ja, das wichtige Anliegen, das du hast, dass wir Menschen einladen in dein Königreich, wo wir das aus den Augen verloren haben, wo wir der Ablenkung nur nachgegangen sind. Herr, richte unseren Blick auf dich, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hilf uns, Heiliger Geist, unsere Gaben zu aktivieren. Da, wo wir sind, gebrauche du uns, benutze du uns zu deiner Ehre. Amen. Amen.